Litcast, der Podcast für Literatur aus Baden-Württemberg. Heute mit Simone Alber. Simone Alber, geboren 1973, ist Logopädin und lebt in Tübingen. Texte von ihr wurden veröffentlicht in verschiedenen Literaturzeitschriften und Anthologien. 2023 erreichte sie beim Landschreiberwettbewerb den ersten Platz in der Sparte Prosa. Im Januar 2024 war sie Finalistin beim Irseer Pegasus. Für Litcast liest Simone Alber ihre Kurzgeschichte »Zu Besuch bei Herrn Zwerner«.
Zu Besuch bei Herrn Zwerner. Meine Brüder und ich fanden es langweilig bei Herrn Zwerner. Er hatte keine Kinder, mit denen wir hätten spielen können, und er redete die ganze Zeit nur mit meinen Eltern. Sie benutzten Wörter, die wir nicht kannten. Sie machten Andeutungen, die wir nicht verstanden, und dann rissen sie unvermittelt die Münder auf und lachten. Und sie erklärten uns nicht mal, worüber. Wir fühlten uns ausgeschlossen. Herrn Zwerners Bücherregal bestand aus Holzbrettern, die zwischen aufeinander gestapelten Backsteinen klemmten. Wir blätterten in seinen Büchern und suchten nach Bildern, aber es gab kein einziges Kinderbuch, nicht mal Comics, nur ein Bildband mit der Aufschrift »Kunsträume«. Mäßig interessiert betrachteten wir die Schwarz-Weiß-Fotografien von kahlen Zimmern, in denen seltsam geformte Gegenstände auf dem Fußboden standen oder an den Wänden hingen. Zu essen bekamen wir auch nichts bei Herrn Zwerner, nur Tee aus getöpferten Tassen. Er war Korbflechter und es roch bei ihm nach Schaf und Apfel. Der Schafsgeruch kam aus Herrn Zwerners Wollpullover, aber auch von den Schafsfellen, die auf dem Korbstuhl lagen. Der Apfelgeruch stammte aus dem Stoff, mit dem sein Sitzsack überzogen war. Er hatte die Bezüge aus alten Apfelsäcken genäht. »Er ist ein 68er«, sagte meine Mutter über Herrn Zwerner. »Er ist ausgestiegen und er lebt alternativ.« Das bedeutete, dass er lange Haare hatte, einen struppigen Bart und einen Sitzsack, aber keine richtige Heizung. Er wohnte in einem alten Häuschen auf der Alp mit grünen Fensterläden, niedrigen Decken und einem Plumpsklo. Die Hände musste man sich in der Küche waschen und das Wasser, das aus dem Hahn kam, war so kalt, dass die Finger schmerzten. »Mich friert's«, sagte ich zu meinem Vater. »Na, storch halt eine Weile an Ofen an«, sagte er. Ich stellte mich also dicht vor den schwarzen Holzofen und tatsächlich wurden meine Oberschenkel, das Gesicht und der Bauch sehr warm, fast zu heiß sogar. Nach einer Weile drehte ich mich um, sodass nun Rücken und Po warm wurden, während die Vorderseite schon wieder abkühlte. Die Füße blieben kalt. Wir besuchten Herrn Zwerner nicht sehr oft. Vor allem erinnere ich mich an das eine Mal, als wir Kommando Schaf spielten und die Sache mit der Tropfkerze passierte. »Er hat Eisblumen an den Fenstern«, hatte meine Mutter uns vorgeschwärmt, denn wir wollten nicht zu Herrn Zwerner, meine Mutter aber schon. Sie wäre selber gern ein bisschen ausgestiegen gewesen. Sie wollte nächtelang diskutieren und morgens lange ausschlafen. Sie wollte mit Schlafsack und Gitarre durch Europa trampen und abends an Lagerfeuern tanzen. Aber das alles verpasste sie, denn sie hatte ja uns gekriegt. Und deshalb konnte sie nur sonntagnachmittags manchmal bei den 68ern mitmachen. Die Eisblumen waren eine Enttäuschung. Sie sahen eher wie neblige Flecken aus als wie richtige Blumen. Und überhaupt, ich hatte sie mir dreidimensional vorgestellt, mit Stängeln und Blüten. Ich hatte gedacht, man könnte sie vielleicht pflücken. Und eine ganz kleine Hoffnung sogar gehabt, dass sie essbar wären. Die Eltern redeten und redeten mit Herrn Zwerner. Der Tee schmeckte nur nach Tee. Und an dem angefangenen Korb, der neben einem Bündel Weidenzweige in einer Ecke stand, durften wir nicht weiterflechten, obwohl es eigentlich ganz einfach aussah. Aber immerhin war der Korbstuhl ein Schaukelstuhl. Und wenn man richtig Schwung holte, rutschte er beim Schaukeln ein Stück über den Boden. Wir wechselten uns damit ab und wetteiferten, wer am weitesten nach vorne schlittern konnte. Es war mein großer Bruder, der gewann, klar, er war ja auch am schwersten. Er schlitterte so weit, dass seine Füße fast den niedrigen Tisch berührten und Herrn Zwerners Augenbrauen entsetzt nach oben schnellten. Der Tisch bestand aus einer Glasplatte, die auf einem abgesägten Stück Baumstamm befestigt war Oder vielleicht lag sie auch nur darauf. Unter dem Glas konnte man die Jahresringe des Baumes gut erkennen. Dem Tisch passierte nichts, aber die geflochtene Korblampe, die über der Glasplatte baumelte, geriet gefährlich ins Schwingen. »Hört auf damit, spielt was Ruhiges«, schimpfte meine Mutter. Sie wollte im Moment nicht daran erinnert werden, dass sie Kinder hatte. Also spielten wir Schafe. Mit den Schafsfellen auf dem Rücken sahen wir verblüffend echt aus. Der große Bruder übernahm die Rolle des Schäfers. Er hatte schon damals gern alles unter Kontrolle. »Sitz«, befahl er uns, und »Platz«. Aber Schafe sind nicht so leicht zu dressieren, und das ärgerte den großen Bruder. »Ich spiel nicht mehr mit«, drohte er wie üblich. Wir stritten uns eine Weile. Dann jedoch bog mein kleiner Bruder einen der Weidenzweige zu einem Ring, und wir kamen auf die Idee, Zirkus zu spielen. Ganz sicher haben wir den Reifen nicht angezündet. Trotzdem sehe ich noch das Bild vor mir, wie mein kleiner Bruder, halb Schaf, halb Löwe, mit wehendem Fell, durch einen brennenden Reifen springt, das furchtlose Gesicht von züngelnden Flammen beleuchtet. Die Landung war jedenfalls ziemlich hart auf den Holzdielen und verursachte ein lautes Rumpeln. Und als meine Mutter sah, wie Herrn Zwerners Augenbrauen sich zusammenzogen, rief sie energisch, »Nicht hier drin!« Also gingen wir raus auf den Flur. Da war es allerdings richtig kalt, so dass wir schließlich die Tür öffneten, die gegenüber der Wohnzimmertür lag. Hier war es auch nicht wärmer, aber es stand ein großes Bett im Zimmer, oder vielmehr handelte es sich um eine Plattform aus Europaletten, auf der eine große Futonmatratze lag. Anstatt eines Nachttischs stand neben Herrn Zwerners Bett eine umgedrehte Apfelkiste und darauf eine Tropfkerze, die in einer bauchigen Flasche steckte. Das Glas war kaum noch zu sehen, denn die Flasche war über und über mit Kaskaden aus verschiedenen farbigen Wachstropfen bedeckt. Auf der weichen Fläche tat das Springen nicht weh und unter den Fellen wurde es auch allmählich warm. Und als wir damit anfingen, Kommando Schaf zu spielen, war die Langeweile komplett vergessen. Kommando Schaf hatte ich mir ausgedacht. Die Spielregeln waren abgeleitet von Kommando Bimberle, doch statt Faust, Flach, Bock oder Doppelbock dachten wir uns schafsartige Aufgabenstellungen aus. »Kommando Rennschaf«, rief mein großer Bruder, und mein kleiner Bruder und ich krabbelten so schnell wir konnten auf dem Palettenbett herum, das die Spielfläche bildete. »Kommando Schafskugel«, rief er, und wir rollten uns ganz klein zusammen, sodass kein Fitzelchen von uns mehr unter dem Fell herausschaute. »Kommando Totschaf«, wir legten uns auf den Rücken und streckten alle Viere von uns. Immer neue Kommandos fielen uns ein. »Kampfschaf«, schrie mein kleiner Bruder, und mein großer Bruder stürzte sich auf mich, aber das war natürlich ungültig, denn er hatte ja nicht vorher Kommando gesagt. Wir hatten trotzdem unseren Spaß. Der Spaß und auch der ganze Nachmittagsbesuch endeten allerdings abrupt, als mein großer Bruder »Kommando Plattschaf« rief und der kleine Bruder sich daraufhin blitzschnell auf den Bauch fallen ließ und alle Viere von sich streckte. Es sah beeindruckend aus, wie eine geplatzte Schafshülle. Nur war die Tropfkerze im Weg. Ob die Erwachsenen ins Zimmer kamen, weil es plötzlich so still war oder weil sie das Klirren gehört hatten, weiß ich nicht. Sie standen auf einmal da. »Wer war das?« Ich zeigte auf meinen kleinen Bruder. Schließlich war es sein Fuß gewesen, der gegen die Apfelkiste gestoßen war und die Flasche zum Fallen gebracht hatte. Der aber wehrte sich energisch. »Du hast Kommando Blattschaf gesagt«, beschuldigte er meinen großen Bruder. »Also musste ich ja.« »Na und?« schrie der und zeigte auf mich. »Es war deine Idee, dass wir auf dem Bett spielen.« Die Erwachsenen wollten es dann doch nicht mehr so genau wissen. Wir mussten uns alle bei Herrn Zwerner entschuldigen und meine Mutter sagte, ich schäme mich für euch. Herrn Zwerners Augen waren ganz groß und traurig geworden. Ist nicht so schlimm, murmelte er. Aber in Wirklichkeit war es natürlich schon schlimm. Heute kann ich das gut verstehen, denn eine Tropfkerzenflasche ist schließlich nicht nur ein Beleuchtungsmittel, sondern ein jahrelang entstehendes Kunstwerk. Wie Perlenschnüre reihen sich die bunten Tropfen aneinander und jeder Tropfen birgt eine Erinnerung. Erinnerungen, die ich nur erahnen kann. Vielleicht hatte er an langen Abenden bei Kerzenschein in seinem Bett gesessen und sich Gedichte ausgedacht, die von Flüssen handelten, von Trauerweiden und Flößern. Vielleicht hatte er sich in schlaflosen Nächten den Kopf zerbrochen über die Finessen und Fallstricke der Korbflechterei und dann endlich im Morgengrauen beim Ausblasen der Kerze den entscheidenden Geistesblitz gehabt. Möglicherweise hatte er Brief um Brief geschrieben und wieder zerrissen an seinen Vater, der ein engstirniger Wüterich war und Korbflechten lächerlich fand. Wahrscheinlich hatte es romantische Abende gegeben mit Wein und Sternen und Liebesnächte mit Frauen, die vielleicht Gitte oder Geli hießen. Schicht um Schicht hatten sich die Tropfen und die Erinnerungen überlagert und neue Muster gebildet. Und jetzt waren da nur noch Scherben. Es wundert mich nicht, dass wir Herrn Zwerner danach nicht mehr besuchten. Was mich allerdings heute wundert, ist, dass ich mich nie gefragt habe, warum meine Eltern Herrn Zwerner mit Nachnamen ansprachen, obwohl sie doch mit ihm per Du waren. Auch später machte ich mir keine Gedanken darüber, denn ich hatte Herrn Zwerner eigentlich vergessen. Meine Eltern müssen aber wohl noch Kontakt mit ihm gehalten haben, denn Jahre später, eines Samstagnachmittags, als das Telefon klingelte und ich abnahm, war er dran. Und als er sich mit seinem Namen meldete, da purzelten die Buchstaben plötzlich an ihre richtigen Plätze und bescherten mir einen verblüffenden Ach-so-Moment. Hier ist der Hans Werner. Hans Werner Schrapp. So lautete Herrn Zwerners richtiger Name und den Mann gibt es noch. Er scheint es sogar richtig zu etwas gebracht zu haben. Meine Anfrage bei Google ergibt mehr als 2000 Treffer. Objektkunst, Skulpturen, Installationen, Relief. Ausstellungen in Berlin, New York und Venedig. Er hat Preise gewonnen und ein Buch herausgegeben. Körbe fliegt er heute wohl nicht mehr. Auf dem Bild erkenne ich ihn kaum wieder. Sein Bart ist grau und dünn geworden und steht vom Kinn ab wie bei Lenin. Er beugt sich zu einer Frau hinunter, die ein verschlungenes Gebilde aus Ton vor sich hat. Er trägt eine blaue Latzhose und sieht unangenehm realistisch aus. Rücksichtslos drängt Hans Werner Schrapp meinen ganz privaten Herrn Zwerner an den Rand. Herrn Zwerner hat es nie gegeben. Ich werde ihn trotzdem in Erinnerung behalten.
Sie hörten den Litcast, den Podcast des Förderkreises der SchriftstellerInnen in Baden-Württemberg. Weitere Informationen finden Sie im Netz unter schriftsteller-in-bavue.de.